SWR 2 Forum.
Impfstoff für die Welt. Gehen die armen Länder leer aus? Am Mikrofon ist Martin Durm. Genug ist nicht genug. Nach diesem Motto versuchen Europäer und Amerikaner, an möglichst viele Impfampullen zu kommen. Angesichts rasant steigender Infektionszahlen ist das auch verständlich. Allein schon der Verdacht, die EU oder die Bundesregierung könnten zu wenig bei der Pharmaindustrie bestellt haben, setzt einen Jens Spahn massiv unter Druck. Aber wenn sich die Industrieländer nun so richtig eindecken mit lebensrettenden Vakzinen, was bleibt da noch übrig für die Menschen in Afrika oder in Südamerika? Schützen sich womöglich die Reichen auf Kosten der Armen? Und welchen Sinn macht Impfstoffnationalismus, so es ihn denn gibt, angesichts einer weltweiten Pandemie? Darüber muss man reden, und das machen wir auch in diesem SWR2-Forum mit Mareike Haase. Sie ist die Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt. Mit Stefan Exo-Kreischer, er ist Leiter der Organisation One. Das ist eine internationale Organisation, die sich dem politischen Kampf gegen Armut verschrieben hat. Und mit Marc Engelhardt, Afrika-Experte, Journalist, Buchautor. Herr Engelhardt, die meistgehörte Frage dieser Tage gleich vorweg. Lassen Sie sich impfen, bevor Sie die Koffer packen und wieder nach Afrika fahren?
Also wenn ich dran bin, werde ich mich impfen lassen. Aber ich habe den Eindruck, ich habe mich hier registriert in der Schweiz und alle Fragen, die gestellt wurden, mit Nein beantwortet. Ich werde also wohl noch ein bisschen warten müssen.
Wenn Sie denn geimpft in Afrika ankämen, würden Sie sich dann zu den privilegierten Europäern zählen, die sich unterscheiden?
Vermutlich schon. Und das ist ja die große Angst, die hier an meinem Standort Genf die Weltgesundheitsorganisation schon seit Monaten umtreibt, dass nämlich in Afrika zuletzt geimpft werden wird und überall da, wo die Leute und die Länder nicht viel Geld haben. Im Moment geht man davon aus, dass in Afrika die Bevölkerung erst 2022 oder sogar 2023 geimpft werden wird. Also da wäre ich sicher schon privilegiert.
Zurzeit, Herr Engelhardt, zeigen ja internationale Nachrichtenkanäle die immer gleichen Bilder, also Glasampullen spritzen, die Leute in den USA, in Großbritannien oder auch hier in Deutschland verpasst bekommen. Was glauben Sie, wenn man in Afrika diese Bilder sieht, die Leute dort haben ja auch Zugang zu Satellitenfernsehen, wie nimmt man das wahr?
Ich glaube, man nimmt es so wahr, wie es ist, dass man nämlich warten muss, bis man dran ist. Also man hat in Afrika ja viel Erfahrung mit Epidemien und man hat das bisher auch alles ganz gut gehandelt, so wie ich das sehe. Aber tatsächlich jetzt, wo es dann eine Impfung gibt, da muss man warten. Und ich glaube, dass man das mit einer fast schon üblichen Mischung aus Gelassenheit, Ärger und dem Bewusstsein annimmt, dass man tatsächlich, wenn es um globale Fragen geht, hinten ansteht ganz oft.
Frau Haase, ist es ein westliches Privileg, wenn man sich bei uns den Kopf zerbricht über die Frage derzeit zum Beispiel Impfpflicht oder nicht?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das sehr stark natürlich aus unserer Brille im Moment zu sehen ist. Natürlich sind das viele berechtigte Fragen, mit denen wir uns im Moment gerade auch in Deutschland herumschlagen. Haben wir jetzt genug Impfstoffe? Soll es eine Impfpflicht geben oder nicht? Aber auf der anderen Seite, wie Sie es schon gerade gesagt haben, sind ja viele Länder, nicht nur in Afrika, auch in Südostasien, Lateinamerika, werden komplett hinten anstehen und zusehen müssen, dass sie überhaupt Impfdosen abbekommen.
Nun hat die EU in den letzten Tagen angekündigt, 300 Millionen weitere Impfdosen aufzukaufen. Deutschland hat sich vorab extra noch 50 Millionen gesichert. Das ist erst jetzt bekannt geworden. Sind das für Sie gute Nachrichten?
Das sind für mich eher sehr besorgniserregende Nachrichten. Wir gehen ja eigentlich davon aus, dass es jetzt sinnvoll ist, zuallererst die Risikogruppen zu impfen, also ältere Menschen und vor allem natürlich Gesundheitspersonal. Und zwar im globalen Maßstab sozusagen, also in Deutschland, in der EU, aber auch eben in Afrika, in Asien und in allen anderen Weltregionen. Und wenn aber der Markt der Impfstoffdosen aufgekauft wird durch Deutschland und die EU und auch die USA, es ist ja die Situation im Moment, dass 14% der Länder 51% der Impfstoffdosen weltweit aufgekauft haben, dann wird am Ende nichts mehr übrig bleiben für andere Länder.
Herr Exo-Kreischer, wenn ärmere Länder, und das geschieht derzeit im Westen, vorwerfen, dass er sowas wie Impfstoffnationalismus betreibt, hortet, Vorräte anlegt, Ist das dann richtig? Ist das berechtigt, zutreffend?
Der Vorwurf ist berechtigt, ja. Leider sehen wir das gerade. Wir sehen gerade tatsächlich, dass sich kein westliches Land nicht impfstoffnationalistisch verhält. Frau Haase hatte das ja gerade schon gesagt. 14% der Länder haben sich 51% der zur Verfügung stehenden Dosen gesichert. Und das wird ganz schlimme Konsequenzen haben. Wir müssen begreifen, dass die Pandemie nicht zu Ende ist, wenn wir Zugang zu einem Impfstoff haben, sondern die Pandemie wird erst zu Ende sein, wenn wirklich alle Menschen weltweit Zugang zu Impfstoffen haben. Und das ist nicht nur moralisch verwerflich, dass wir im Endeffekt mit unserer Politik dazu beitragen, dass ungefähr 2/3 der Menschen weltweit wohl noch bis zu 3 Jahre auf die Impfung warten werden müssen. Das ist auch wirtschaftlich und politisch unklug, denn die Pandemie hat auch große Auswirkungen natürlich auf die Weltwirtschaft, auf das wirtschaftliche Wachstum der Welt, aber auch natürlich auf das wirtschaftliche Wachstum von beispielsweise afrikanischen Staaten. Und die Auswirkungen, diese verheerenden Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die werden auch uns auf die Füße fallen.
Aber wie passt das
in unserem Interesse?
Aber wie passt das zusammen? In Deutschland, in Frankreich, in anderen Ländern wird permanent darüber geklagt, dass wir zu wenig Impfstoffe haben, und gleichzeitig macht beispielsweise die WHO dem Westen den Vorwurf der Überversorgung. Wie passt das zusammen? Es wirkt doch zunächst mal wie ein Widerspruch.
Ja, das stimmt. Es wirkt wie ein Widerspruch und hat, glaube ich, was mit Angst zu tun. Vielleicht auch damit, dass verschiedene Gruppierungen hier auch ein bisschen schon in den Wahlkampf einsteigen und Stimmung machen wollen. Ich glaube nicht, dass wir momentan davon reden können, dass wir unterversorgt sein werden mit Impfstoffen, wenn denn dann alle Impfstoffe zugelassen sind und produziert werden. Deutschland oder die EU hat sich, glaube ich, ungefähr so viele Dosen gesichert, dass sie die ganze Bevölkerung 3-mal durchimpfen könnte. Und das zeigt, dass im Endeffekt das, was getan wurde, um die Bevölkerung innerhalb der EU zu impfen und auch zu schützen, das war ausreichend und ist ausreichend, hat aber leider diese negativen Konsequenzen auf die weltweite Versorgung mit Impfstoffen.
Aber ist es nicht Pflicht einer jeden Regierung in einer Pandemie erstmal an den Schutz der eigenen Bürger zu denken? Das ist doch nicht nationaler Egoismus, sondern man könnte das eher als Aufgabe einer gewählten Regierung interpretieren, oder Herr Engelhardt? Wie sehen Sie das?
Ja, und ich glaube, das ist etwas, was die Weltgesundheitsorganisation tatsächlich den Regierungen auch zugesteht, dass sie selbstverständlich erst auch mal für ihre Bevölkerung oder auch für ihre Bevölkerung sorgen soll und sorgen muss. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie sich nicht auch um den Rest der Welt kümmert. Es gibt ja diese COVAX-Fazilität, die da aufgesetzt worden ist, schon vor einigen Monaten von der Weltgesundheitsorganisation und von 2 anderen Organisationen. Und da geht es genau darum, dass man einerseits natürlich die deutsche Regierung sich um die deutsche Bevölkerung kümmert, aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass eben weltweit Menschen geimpft werden. Eben auch deshalb, weil wie wir im Moment ja auch schon sehen, eine Variation bei diesem Virus dazu führen kann, dass dann eine Mutation zum Beispiel nach Deutschland zurückkäme. Also es gibt Eigeninteresse, warum man das möchte, mal über die Idee hinaus, dass wir eine globale Gemeinschaft sind und allen helfen wollen.
Ja, also ich glaube, dass sich da tatsächlich im Moment auch so ein Bild verfestigt hat, auch in Deutschland, in Europa, so ein bisschen nach dem Motto, die Hotspots sind in der EU, sind in den USA und der Rest der Welt, besonders auch die afrikanischen Länder oder auch Lateinamerika, bräuchten noch gar keine Impfstoffe. Ich glaube, wir wissen alle, dass das, oder zumindest wir, uns ist klar, dass das so nicht richtig ist. Wir wissen zum einen, dass die Zahlen, die wir aus vielen Ländern kriegen, nicht unbedingt aussagekräftig sind, weil wir wissen, dass es oftmals gar nicht möglich ist, wirklich gut zu testen, das Infektionsgeschehen zu überwachen. Und wir wissen auch, dass die Pandemie ja neben den direkten Folgen jetzt durch Infektionen mit Covid-19 eben auch massive sozioökonomische Folgen hat. Die haben ja schon angesprochen, die wirtschaftlichen Folgen. Und insofern ist es unbedingt wichtig, in den Ländern jetzt mit den Impfungen zu beginnen. Und ich glaube, dass es eben auch wesentlich ist, dieses Bild dahingehend zu verändern und auch Verständnis dafür zu erbringen, wie die Situation eben weltweit ist. Und dass es insofern, wie es jetzt auch gerade von Herrn Kreisch und Herrn Engler hat gesagt wurde, eben wichtig ist, weltweit mit den Impfungen zu beginnen, mit den Risikogruppen und dann das nächste Level, dann die nächsten Gruppen zu impfen. Und dafür wurde ja COVAX gegründet. Dafür spricht sich die Weltgesundheitsorganisation aus, nach diesem Schema vorzugehen. Leider wird das aber durch die reicheren Länder, insbesondere auch durch die EU und die USA, dem entgegengearbeitet, dadurch, dass eben die Impfstoffdosen aufgekauft werden.
Jetzt ist öfter der Name COVAX gefallen. Könnten Sie erklären, was sich dahinter verbirgt, welche Organisation das ist, wer sich da zusammengeschlossen hat?
COVAX ist eine Initiative, die sich zusammengeschlossen hat auf Ebene der WHO. Da sind aber andere Gesundheitsakteure noch mit dabei, wie zum Beispiel die Gavi-Impfallianz oder der Globale Fonds zur Bekämpfung von HIV, Tuberkulose und Malaria. Und die COVAX-Initiative ist die Idee, dass Regierungen in einen Pool sozusagen einbezahlen und dann gemeinsam Impfstoffe kaufen und Impfstoffunternehmen insofern diesen Impfstoffunternehmen auch zusichern, dass sie eine gewisse Menge eben auch abgenommen bekommen, dadurch auch finanzielle Mittel erhalten für die Entwicklung der Impfstoffe. Und COVAX hat das Ziel eben weltweit Länder mit Impfstoffdosen zu versorgen. Und es gibt dabei noch eine besondere Initiative, die sogenannte COVAX Advanced Market Mechanism, der wirklich dafür da ist, eigentlich die 92 ärmsten Länder der Welt mit Impfstoffdosen zu versorgen.
Also das ist der Sinn dieser Organisation. Ich habe gelesen, es sind letztendlich 187 Staaten, die sich da zusammengeschlossen haben. Herr Exok-Kreischer, wie erfolgreich arbeitet diese Organisation bislang, um den ärmsten Ländern auch Zugang zu Impfstoff zu besorgen?
Also bisher muss man sagen, dass leider die Unterstützung der reicheren Staaten dieser internationalen Initiative zu wünschen übrig lässt. Wir haben einen, wie Sie sich vorstellen können, immensen Finanzbedarf, um wirklich sicherzustellen, dass die Initiative ihren Auftrag erfüllen kann.
Ich glaube für Afrika mindestens 12 Milliarden Dollar, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja, es kommt darauf an, genau wie man das berechnet und auf welche Kontinente man es herunterbricht. Wir haben gesehen, dass die COVAX-Fazilität, die ja tatsächlich nochmal im Spezielleren dafür zuständig ist, für die 92 ärmsten Länder die Versorgung zu regeln, die bräuchte bis Ende 2021 weitere 5 Milliarden US-Dollar. Und wir wissen auch, die Pandemie wird nicht Ende 2021 vorbei sein. Das heißt also, der Finanzbedarf wird da schon auch noch höher werden und auch noch weitergehen als das Ende von 2021. Aber wir wissen auch, dass diese Euro oder Dollar, die wir dort investieren, einen viel größeren Return on Investment haben. Also das sind keine Kosten, es sind im Endeffekt Investitionen. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass jeder Euro, den wir jetzt in die globale Impfstoffversorgung investieren, dass das gesamtwirtschaftlich wiederum einen Return hat von 4,80 Euro.
Also dass da im Grunde einiges wieder zurückkommt, wenn man die COVAX finanziell unterstützt. Herr Engelhardt, die Europäer haben, wenn mich nicht alles täuscht, bislang, also die EU, etwa 400 Millionen eingezahlt, Großbritannien etwa 500 Millionen, Deutschland 100 Millionen. Ist das nicht etwas viel von Politikern in Europa verlangt, zu sagen, ihr müsst einerseits eine internationale Organisation unterstützen und andererseits eben dafür sorgen, dass hier genug Impfstoff vorhanden ist? Oder erscheint Ihnen dieses Geld im Endeffekt für wesentlich zu wenig ein Tropfen auf den heißen Stein?
Also ich glaube, in diesem Geld, da liegt eigentlich die gesamte Tragik der weltweiten Covid-Bekämpfung zusammen, fließt da zusammen. Also die Summe, um die es geht, also die 5 oder 6 Milliarden US-Dollar für 2021, die noch fehlen, die ist im internationalen Vergleich tatsächlich keine große Summe. Diese Summe könnte bereitgestellt werden. Und eines der großen Probleme ist, dass die Millionenzahlungen, die Sie gerade genannt haben, die sind zwar zugesagt, die sind aber noch lange nicht ausgezahlt. Also der WHO-Chef Tedros, der hat sich nochmal hingestellt hier am Dienstag in Genf und gesagt, er wird die Länder jetzt alle aufrufen, dass sie ihre Zusagen erstmal einlösen. Und dann sind wir ja noch lange nicht so weit, wie wir sein müssten. Und das Tragische, finde ich, liegt darin, dass die Zahlen von COVAX eigentlich ganz klar sagen, was jetzt passieren müsste. Wir haben 2 Milliarden Menschen weltweit, die im Gesundheitssektor arbeiten oder die auf andere Weise besonders impfbedürftig sind. Und die müsste man jetzt bis Ende 2022 geimpft haben, allerspätestens. Und dafür ist diese Summe nötig. Davon würde auch Deutschland profitieren. Und wenn Sie sich anschauen, was ansonsten ausgegeben wird in Deutschland für die Covid-Bekämpfung, dann sind diese hunderte Millionen, von denen wir sprechen, das klingt immer nach so viel, sind es aber eben tatsächlich im globalen Vergleich nicht.
Warum ist es so existenziell wichtig, auch für Europa, dass man über die Landes- und auch über die kontinentalen Grenzen hinausdenkt? Was würde zum Beispiel geschehen, wenn sich das mit dem Virus kommenden Sommer in weiten Teilen Europas so gut wie erledigt hätte, aber in Afrika das Virus noch unterwegs ist oder mutiert, wie in Südafrika es der Fall war?
Ich glaube, da kann man sich wirklich schlimme Szenarien ausmalen. Das Erste, was passieren würde, wäre vermutlich, dass Grenzen geschlossen würden. Und das haben wir ja auch in den letzten Monaten schon gesehen. Und das hätte sehr schwere Folgen für die afrikanischen Staaten vor allem. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht vergessen darf. Wir sind in einer globalisierten Wirtschaft. Da gehört Afrika eben auch dazu. Afrika hat viele Märkte in Europa. Aber es ist auch für viele Afrikaner, die in Europa leben, natürlich wichtig, dass sie nach Hause reisen können. Also insgesamt die Befürchtung, die ich habe, ist, dass man auf Grundlage von geimpft oder nicht geimpft Grenzen schließen kann. Und das hätte langfristige Folgen, die weit über das hinausgehen, was wir in den letzten Monaten schon gesehen haben.
Wenn ich kurz einhaken dürfte, also es gibt Berechnungen, die sagen, dass jeder weitere oder jeder Monat mit Corona die globale Wirtschaft 500 Milliarden US-Dollar kostet. Und wir sind ja Teil der globalen Wirtschaft. Und das sind Kosten, die irgendwie dann auch wiederum von uns getragen werden müssen. Das heißt, es ist nicht nur in unserem Interesse aus moralischer Sicht oder auch um uns gegen etwaige Mutationen zu schützen, sondern es ist auch in unserem ureigenen wirtschaftlichen Interesse, diese Pandemie so schnell wie möglich zu beenden. Und sie wird schneller beendet sein, wenn wir tatsächlich global einen gerechten Zugang zu Impfstoffen sicherstellen können.
Frau Haase, die meisten Virologen sind sich ja in einem Punkt einig. Sie sagen, wir befinden uns in einem lebensbedrohlichen Wettlauf mit der Zeit. Wir müssten jetzt schnellstmöglich in der ersten Hälfte 2021 schon große Teile der Weltbevölkerung geimpft haben. Das sollte bis Sommer geschafft sein, sagte kürzlich sogar ein Berater der WHO im Spiegel-Interview. Wie beurteilen Sie das? Ist das auch nur ansatzweise denkbar für Sie als Gesundheitsexpertin, die sich eben gerade auf dem internationalen Gebiet gut auskennt? Ist sowas überhaupt denkbar in den nächsten Monaten?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich sein wird, tatsächlich bis zum Sommer große Teile der Welt geimpft zu haben, gerade auch vor dem Hintergrund, was wir gerade diskutiert haben, dass es einfach gar nicht ausreichend Impfstoffdosen gibt. Wir müssen dringend die Produktionskapazitäten deswegen steigern. Zum anderen sehen wir ja auch in Deutschland, was wir für logistische Herausforderungen haben. Wenn wir jetzt daran denken, dass die Impfstoffe bei minus 70 Grad gekühlt werden müssen, zum Teil zumindest. Es werden ja jetzt mehr und mehr auch Impfstoffe auf den Markt kommen, vermutlich, die so eine starke Kühlung vielleicht nicht mehr brauchen. Aber auch in Deutschland ist es eine große logistische Herausforderung. In vielen Ländern des globalen Südens, in denen unsere Partnerorganisationen arbeiten, ist diese Logistik natürlich noch viel weniger gegeben. Also da fehlt es an Stromversorgung, da fehlt es natürlich an solchen Kühlmöglichkeiten, da fehlt es an Personal, unvergleichbar mehr, als das hier der Fall ist. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, hier auch nicht nur jetzt auf diesen Impfstoff zu schauen, sondern eben gleichzeitig parallel auch tatsächlich Strukturen aufzubauen in den Gesundheitssystemen und auch andere öffentliche Gesundheitsmaßnahmen zu verstärken, die jetzt zur Eindämmung des Virus dienen, um tatsächlich hier die Pandemie weitestgehend eindämmen zu können überhaupt.
Herr Engelhardt, Sie haben viele afrikanische Länder bereist. Halten Sie das überhaupt für machbar in Nigeria oder im Südsudan oder in Äthiopien, so etwas wie eine wirklich straffe logistische Organisation für eine effektive Impfkampagne auf die Beine zu stellen?
Ja, ich glaube, das ist möglich. Das ist ja auch schon gemacht worden. Also ich habe damals im Kongo verfolgt, wie die Ebola-Impfkampagne gelaufen ist. Und tatsächlich, das ist auch ein Impfstoff, der bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Und das hat funktioniert. Da sind selbst in kleine Dörfer sind impfende Ärzte gefahren mit dem Fahrrad. Das gab natürlich eine riesige logistische Herausforderung. Und da muss man aber ganz ehrlich sagen, ist eine Allianz wie Gavi tatsächlich auch drauf ausgerichtet. Die macht genau das. Die geht eben mit diesen Impfungen in die Fläche in Afrika. Die hat das bei vielen anderen Impfungen auch bewiesen, dass sie das kann. Es ist, glaube ich, vor allem eine Frage des Geldes, der Organisation und des Impfstoffs natürlich. Aber dann wäre das schon machbar.
Mhm. Herr Exokreischer, wie sollten arme, hochverschuldete, auch von Misswirtschaft und von Korruption gebeutelte Länder eigentlich die hohen Preise der Pharmaindustrie für Impfstoffe zahlen? Wie sollte das gehen?
Ich finde, dass man hier tatsächlich Menschenleben vor Profit setzen muss. Und dass wir durchaus auch darüber diskutieren sollten, Preise anzupassen und wirklich der Kaufkraft gemessen sich zu orientieren. Ja, also wir müssen auch über ein differenziertes Preissystem auf globaler Ebene sprechen. Es kann nicht sein, dass Firmen wie BioNTech oder auch CureVac oder andere gesagt haben, sie würden die Preise nicht senken während der Pandemie. Sie sollten eigentlich dem guten Beispiel von AstraZeneca, aber auch von Johnson & Johnson folgen, die schon gesagt haben, dass sie während der Pandemie ihre Impfstoffe zu Produktionskosten abgeben. Und das ist nicht nur für ärmere Länder wichtig, sondern wird ja auch innerhalb der EU debattiert. Ist der eine Impfstoff vielleicht zu teuer? Sollten wir lieber warten, bis ein günstiger auf den Markt kommt? Und das meiner Meinung nach kann das nicht sein. Wir können die Bekämpfung der Pandemie jetzt nicht hier von Profitinteressen abhängig machen.
Wie sieht es mit Patentrechten aus, Frau Haase?
Genau, wenn ich da auch noch mal ergänzen darf zu dem, was Stefan Kreischer gerade gesagt hat. Also wir müssen uns ja auch vor Augen führen, dass der Großteil der Gelder, der jetzt hier investiert wurde in die Entwicklung von Impfstoffen, öffentliche Gelder sind, Steuergelder. Also allein Deutschland hat letztes Jahr 750 Millionen Euro investiert, viele andere Regierungen ebenfalls. Und wir glauben deswegen, dass es eigentlich vollkommen klar sein sollte, dass diese öffentlichen Gelder auch zu öffentlichen Gütern führen. Und insofern eben genau das, also dass die Produkte dann zum Selbstkostenpreis auch veräußert werden sollten, so dass sie eben dann auch wirklich von den Ländern gekauft werden können. Und genau, Sie hatten jetzt das Thema Patentfragen auch angesprochen. Das ist eben hier ein ganz wesentliches Thema. Und das ist auch eine Schwäche, die wir sehen an der COVAX-Fazilität, über die wir schon gesprochen haben, dass die das Thema Patente eigentlich nicht anspricht, sondern die Patente bleiben, die Rechte bleiben bei den Pharmaunternehmen. Die können die Preise setzen. Und das, denke ich, ist nicht ausreichend, eben gerade vor dem Hintergrund, dass hier so viele öffentliche Gelder auch investiert wurden, auch vor dem Hintergrund der globalen Pandemie, einfach in der wir uns befinden. Und deswegen gibt es ja auch gerade im Rahmen der Welthandelsorganisation den Vorstoß von Indien und Südafrika, dass für die Zeit der Pandemie, also bis tatsächlich eine ausreichende Menge an Menschen geimpft werden konnte, die Patente, die geistigen Eigentumsrechte für Covid-Technologien, also nicht nur für Impfstoffe, sondern auch für zum Beispiel Schutzmaterialien oder andere Instrumente, die für Diagnose gebraucht werden, dass die Patente hier ausgesetzt werden, so dass mehr Hersteller in der Lage wären, Impfstoffe und andere Technologien herzustellen und so, dass die Preise dann dafür auch sinken würden.
Herr Engelhardt, halten Sie das letztendlich für machbar in afrikanischen Ländern oder in Asien oder Südamerika, dass Sie praktisch dann, wenn die Patentrechte unter politischem Druck fallen würden, wovon eher nicht auszugehen ist, wenn das passieren würde, dass Sie dann auch in der Lage wären, sich sozusagen selbst mit Impfstoff zu versorgen?
Nein, das glaube ich nur zu einem sehr kleinen Teil. Und genau dazu ist natürlich COVAX auch geschaffen worden. Und auch dazu wird es Geld von den Vereinten Nationen geben müssen. Es ist einfach eine ganz klassische Situation, die wir ja haben. Es gibt ein globales Interesse daran, dass alle geimpft werden. Und das muss auch global finanziert werden. Und da würde ich gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, die Frau Haase eben gesagt hat, nämlich das Thema Gesundheitsinfrastruktur in Afrika, also Krankenhäuser, Krankenstationen. Und ich glaube, bei allem Optimismus, den ich habe, dass man Impfkampagnen auch im ländlichen Afrika durchführen kann, Diese Infrastruktur, die fehlt. Sie fehlt seit Jahrzehnten. Alle Krankenhäuser, die ich besucht habe in ländlichen Afrika gerade, da hat man sozusagen zusehen können, wie die über die Jahrzehnte verfallen sind. Und gerade jetzt in der Pandemie haben wir eben auch gesehen, dass es einen Rückgang, einen dramatischen Rückgang bei Standardbehandlungen in Afrika gegeben hat, um die Hälfte. Bei Behandlungen von Malaria, bei Standardimpfungen für Kinder zum Beispiel, über 1,3 Millionen Impfungen gegen TB, gegen Masern, Tetanus sind nicht verabreicht worden. Und das kommt sozusagen noch obendrauf. Also wir haben ja nicht nur die Covid-Krise in Afrika und in den Entwicklungsländern. Wir haben zusätzlich ja auch noch einen erhöhten Impfbedarf, Nachholbedarf, der erfüllt werden müsste. Und das ist in 2020 ganz dramatisch eingebrochen. Und dieses Problem muss zusätzlich in diesem Jahr auch angegangen werden. Sonst haben wir womöglich demnächst eine Impfung gegen Covid in afrikanischen Ländern. Aber wir haben dann eine Bevölkerung, die an ganz anderen Krankheiten stirbt.
Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wenn ich da auch nochmal einhaken darf, dass die HIV-AIDS-Pandemie auch immer noch grassiert, dass AIDS tatsächlich immer noch die Todesursache Nummer 1 für Frauen unter 50 weltweit ist. Und auch hier hat natürlich jetzt die Covid-Pandemie verheerende Folgen, was den Zugang zu Medikamenten angeht, zu Testzentren und so weiter und so fort. Also auch hier neben den Auswirkungen auf Impfkampagnen, auf die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen, hat Covid eine tatsächlich wirklich negative Auswirkung auf den internationalen Kampf gegen HIV-AIDS. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und deswegen machen wir uns ja auch ja schon seit Jahren, also Brot für die Welt, Frau Hase weiß das und arbeitet da schon lange zu, One und auch ganz viele andere Organisationen setzen sich dafür ein, dass wirklich viel mehr in der Entwicklungszusammenarbeit, auch in die Stärkung von Gesundheitssystemen, in die Stärkung von Gesundheit investiert wird. Und das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Wir müssen auch in der Pandemie in die Entwicklungszusammenarbeit investieren. Und da muss man der Bundesregierung auch mal ein Lob aussprechen. Das hat sie, als der Nachtragshaushalt im letzten Jahr beschlossen wurde, sind dezidiert in diesem finanziellen Paket 3 Milliarden Euro für die internationale Zusammenarbeit, also für das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereitgestellt worden. Das war beispiellos im internationalen Vergleich und das war dringend notwendig, aber dieser Trend muss tatsächlich fortgeführt werden und hier muss auch noch weiter und mehr investiert werden. Ansonsten, wie Herr Engelhardt das richtig sagte, sehen wir uns wie viel größeren Herausforderungen in ein paar Jahren konfrontiert, als wir die jetzt absehen können.
Aber entschuldigen Sie, ist das letztendlich nicht ein bisschen zu viel verlangt? Ich habe mal nachgeschaut, wir haben derzeit weltweit etwa 45 Krisen, die meisten natürlich in Afrika. Herr Engelhardt, Sie haben das ja gerade benannt. Es gibt viele andere Seuchen, es gibt Hungerprobleme, Unterernährungsprobleme. All das wird jetzt von Corona überlagert und die Länder, die Geld geben sollen, sind selbst zutiefst verunsichert. Wie soll da so etwas wie, internationale Solidarität im Kampf gegen die Pandemie hergestellt werden, wenn die Menschheit derzeit von so vielen und so komplexen Ängsten gebeutelt wird?
Also man nennt das Politik, glaube ich. Es ist einfach extrem wichtig, dass man über die Sorgen, die man berechtigterweise im Moment in Deutschland hat und um die sich eine Bundesregierung natürlich auch kümmern muss, die restlichen politischen Fragen und die globalen politischen Fragen nicht außer Acht lässt. Und das beinhaltet natürlich auch, dass man schauen muss, wie geht es anderen Ländern in der Welt mit den Folgen der Covid-Krise, und die gehen eben über eine reine Impfung und eine reine Behandlung dieser einen Krankheit weit hinaus.
Wissenschaftler finden es ja erstaunlich, dass Afrika vom Virus trotz allem bislang deutlich weniger betroffen ist als anfangs befürchtet. Wir haben hier auch Sendungen gemacht, erinnere ich mich noch, was passiert, wenn der Virus in Afrika, in Südamerika tatsächlich um sich greift. Viele Experten waren sich einig, dass es dann ein nicht mehr zu bewältigendes Problem wird, ein Massensterben. Aber all das ist bislang noch nicht passiert. Wie erklären Sie sich das, Frau Hase? Haben wir uns da alle getäuscht?
Ich glaube, dass das verschiedene Ursachen dafür gibt. Also zum einen wird ja gemutmaßt, dass es daran liegen könnte, dass sich das Virus nicht so sehr ausgebreitet hat, weil es tendenziell eine jüngere Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent gibt. Das mag ein Aspekt sein. dann ist es ganz klar so, dass extrem wenig getestet wird. Zu Beginn der Pandemie gab es eine Handvoll Labore, die überhaupt in der Lage gewesen wären, auf dem afrikanischen Kontinent Tests durchzuführen. Auch heute noch gibt es viel zu wenig Möglichkeiten. Wir sehen jetzt auch gerade in den letzten Wochen, dass ja in einigen Ländern die Zahlen enorm ansteigen und auch hier eine zweite Welle der Pandemie grassiert. Und das sehen wir vor allem auch in den Ländern, die etwas bessere Gesundheitssysteme haben und auch tatsächlich testen können. Also insofern sind da nach Ansicht vieler wahrscheinlich viele Fälle auch gar nicht erkannt worden. Man geht auch davon aus, dass es viele asymptomatische Fälle gibt, die sich natürlich jetzt auch weiterhin auswirken und jetzt auch wieder zu Steigerungen führen. Also insofern ist tatsächlich die Frage, ob das Virus so sehr gewütet hat, ja, würde ich doch noch mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Auch hinsichtlich dem, was ich auch vorhin schon sagte, dass natürlich das eine ist eben die Infektionszahlen jetzt tatsächlich mit Covid-19. Und das andere ist ja, dass gerade viele afrikanische Länder auch sehr, sehr frühzeitig sehr drastische Maßnahmen ergriffen haben, um das Virus einzudämmen. Also sehr drastische Lockdowns. Das öffentliche Leben wurde komplett runtergefahren. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass ein Großteil der Menschen in afrikanischen Ländern im informellen Sektor arbeitet, also als Tagelöhner, als Motorrad-Taxifahrer oder auf dem Markt verkauft. Und wenn jetzt all das geschlossen wird, nicht mehr möglich ist, die Leute zu Hause bleiben müssen, haben sie vom einen auf den anderen Tag kein Einkommen mehr. Es gibt keine soziale Absicherung, die dann greifen würde. Das führt zu Hunger, das führt zu Armut. Und das ist ja auch das, was wir sehen im Moment. Also dass die Prognosen sind ja erschreckend. Also 115 Millionen Menschen, die zusätzlich in extreme Armut verfallen, oder die Zahl der Hungernden, die zusätzlich steigen wird, um 130 Millionen Menschen. Also insofern würde ich da ja doch wirklich immer darauf verweisen, dass was die Pandemie auswirkt in Afrika, in afrikanischen Ländern, auch in südostasiatischen, lateinamerikanischen Ländern, extrem besorgniserregend ist.
Ist das womöglich so, Herr Engelhardt, dass die sozialen Folgen der Pandemie in afrikanischen Ländern deutlich dramatischer womöglich sind als die gesundheitlichen Folgen?
Also ich befürchte, dass es so sein wird. Wenn wir jetzt von Impfnationalismus sprechen, dann wird es, glaube ich, im Fall einer drohenden Weltwirtschaftskrise ganz genau die gleichen Egoismen geben. Und Afrika ist schlecht aufgestellt wirtschaftlich, braucht ein enormes wirtschaftliches Wachstum, um überhaupt die Bevölkerung versorgen zu können, um den Lebensstandard langsam zu heben. Und auch ohne Covid und ohne große Weltwirtschaftskrise ist das vielen Ländern schwergefallen auf dem Kontinent. Und die Lage wird, glaube ich, schlechter werden. Und ich sehe im Moment nicht, dass die großen Volkswirtschaften das Geld bereitstellen werden, das nötig wäre, um in Afrika eine wirklich dramatische Krise, die jetzt droht, zu verhindern.
Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, so im Durchschnitt immer einen 4,7-prozentigen Wirtschaftswachstum gehabt in Afrika. Und jetzt scheint es so zu sein, dass zum ersten Mal seit Jahren die Wirtschaft insgesamt auf dem afrikanischen Kontinent schrumpfen wird. Und das wird halt gerade, weil die Situation halt schon auch mit einem Wirtschaftswachstum schwer war, jetzt natürlich verheerende Folgen haben. Und das wird nochmal nicht nur die Menschen in Afrika treffen, was schlimm genug wäre, sondern es ist in unser allem Interesse, dass wir das verhindern. Denn Sie sprachen schon die multiplen Krisen an, denen wir uns ja heute auch schon entgegensehen. Diese Krisen werden sich ja nur nochmal vermehren und verschlimmern, wenn mehr Menschen in extremer Armut leben, wenn mehr Menschen an Hunger leiden. Das wird die ganzen Herausforderungen, denen wir stellen müssen, nur umso schwerer machen, wenn wir nicht jetzt verstehen, und da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Engelhardt, das ist Aufgabe der Politik, wenn wir jetzt nicht verstehen und langfristig global handeln. Man kann ja vielleicht auch was Positives aus dem Ganzen sehen. Wenn wir uns letztes Jahr zu dieser Zeit zusammengesetzt hätten und Sie hätten uns gefragt, Herr Durm, glauben Sie, dass wir in 10 Monaten einen Impfstoff haben? Hätten wir gesagt, auf keinen Fall, das dauert viel länger, unmöglich. Wir haben aber gesehen, was wirklich möglich ist, wenn der politische Wille da ist, wenn die finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und wenn wirklich in diesem Fall der Forschung und Entwicklung ja auch tatsächlich zusammengearbeitet wird, dann sind solche Dinge, die eigentlich unmöglich scheinen, doch durchaus möglich. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich anstrengen würden und zumindest einen etwas vergleichbaren politischen Willen und auch die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen würden, dann würden wir viele der globalen Herausforderungen tatsächlich auch lösen können und auch schneller lösen.
Da würde ich allerdings gleich Wasser in den Wein nochmal gießen wollen, weil ich glaube, eine Sache, die im Moment viel zu wenig beachtet wird, sind eben auch die geopolitischen Folgen, die diese Covid-Krise haben wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Afrika schauen, dann können wir schon davon ausgehen, dass sich in den nächsten Jahren eben die Abhängigkeiten neu verteilen werden. China hat das sehr früh erkannt. China hat schon im letzten Jahr angefangen, afrikanische Länder mit Masken und mit Ausrüstung zu versorgen. Da hat man hier in Europa noch Masken gebunkert für die eigenen Länder. Und genauso sind jetzt die Gespräche der Weltgesundheitsorganisation, die am aussichtsreichsten sind, wenn es um Massenimpfungen geht, auf dem afrikanischen Kontinent mit chinesischen und indischen Herstellern. Und das wird politisch genutzt werden. Und ich glaube, das muss einem auch klar sein, dass eben in der geopolitischen Aufstellung, da geht es nicht um Harmonie und um Gemeinsamkeit, da wird es um knallharte Interessenspolitik gehen. Und da wird sich Europa noch umsehen, wenn man sich nicht jetzt langsam Gedanken macht, wie man darauf reagiert.
Das ist ja auch das, was ich sage. Es ist auch in unserem geopolitischen Interesse, dass wir hier tatsächlich globaler denken und globaler agieren. Entschuldigung. Aber genau da stimme ich hinzu. Das wird viel zu wenig erkannt.
Ja, wenn China derzeit als Wohltäter in Afrika auftritt, Impfstoffe wie Sinovac oder Spritzen mit den Armen teilt, dann tut es ja sicher nicht. Sie haben es gesagt, Herr Engelhardt, das aus Menschenfreundlichkeit. Ist das womöglich dann die politische Langzeitfolge, dass China eine immer bessere Reputation in diesen Ländern gewinnt und der Westen, Europa, eine immer schlechtere?
Ja, eine bessere Reputation, aber ich glaube, da muss man auch den afrikanischen Regierungen, die wissen sehr genau, was sie tun. Es geht da auch bei denen um Interessenspolitik. Interessenspolitik der regierenden Eliten, aber auch Interessenspolitik in Teilen zumindest für das eigene Land und die eigene Bevölkerung. Und ja, China hat in den letzten Jahren gut vorgelegt, was das angeht. Und ich habe das Gefühl, dass China sehr wohl weiß, wie es diese Krise für sich nutzen kann. Anders als Europa oder andere westliche Staaten, die sich darüber bisher kaum Gedanken zu machen scheinen.
Frau Haase, in Indonesien hat gerade eine riesige Impfkampagne begonnen. Ich glaube, gestern war das gewesen. Bezeichnenderweise eben mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac. Ist das sowas wie ein greifbarer Propagandaerfolg für Peking und die Europäer schauen nur zu, wie ihnen da letztendlich das Wasser abgegraben wird?
Naja, also ich glaube, die Europäer haben im Moment natürlich ein großes Interesse daran, dass Indonesien nicht mit den Impfstoffen impft, die Europa gerne verimpfen möchte. Insofern aber langfristig gesehen ist das sicher ein Erfolg. Was mir aber auch noch wichtig wäre zu sagen, ist, dass ich glaube, es ist eben auch wichtig, was Herr Greischer auch gerade gesagt hat, dass wir ja sozusagen auch positive Aspekte vielleicht aus dieser Krise sehen können, wie schnell es möglich war, jetzt einen Impfstoff zu entwickeln. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt hier auch die richtigen Stellschrauben sozusagen zu drehen und zu regulieren, sodass wir dann nicht darauf angewiesen sind, dass China möglicherweise Impfstoffe zur Verfügung stellt oder irgendwer anders aus Goodwill, sondern dass es tatsächlich eine Verrechtlichung auch gibt, dass eben Impfstoffe jetzt in dem Fall, aber auch viele andere Medikamente, die ja weltweit auch für andere Krankheiten nicht verfügbar sind. Also es gibt ja bei der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel so eine Liste von sogenannten vernachlässigten Erkrankungen, für die es keine Medikamente gibt oder die sind zu teuer für viele Länder, weil eben Pharmaunternehmen sozusagen die Preise diktieren und es deswegen oft nicht erschwinglich ist für Länder. Und ich glaube, hier brauchen wir jetzt Regulierungen, dass eben solche Situationen nicht mehr der Fall sind. Ich glaube, die Pandemie kann uns da jetzt bis zum gewissen Punkt auch in diese Richtung lenken, dass es eben notwendig ist, Patente zu hinterfragen oder beziehungsweise bestimmte Mechanismen einzusetzen, dass Impfstoffe auch in Zukunft erschwinglich sind und zugänglich sind.
Aber wenn ein Zyniker jetzt darauf verweisen würde, dass in Afrika, in anderen Schwellenländern auch die Bevölkerung jung ist, besser mit dem Virus zurechtkommt, dass die Regionen dort weniger dicht besiedelt sind, viel Erfahrung vorhanden ist mit der Seuchenbekämpfung, ist da die Diskussion um den Impfstoff womöglich etwas zu spezifisch und führt an den eigentlichen Problemen etwas vorbei? Schlicht und einfach, weil man in solchen Ländern offensichtlich doch besser damit klarkommt als in überalterten Deutschland. Wir haben 40% der Bevölkerung, die zur Risikogruppe zählt. Das lässt sich ja überhaupt nicht vergleichen mit der Situation in Afrika.
Ja, wir haben ja gerade schon beschrieben, wie die sozioökonomischen Folgen der Krise sind. Und auch deswegen ist es eben unbedingt notwendig, dort auch mit dem Impfen zu beginnen.
Aber wir reden immer nur über die Impfstoffe in diesem Zusammenhang. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ach, das weiß ich nicht. Wir reden ja auch in Deutschland viel über die Impfstoffe. Und ich glaube, worum es letztlich geht unter der Gerechtigkeitsfrage, ist doch die, wenn wir glauben, der Impfstoff ist ein sehr wichtiger Baustein in der Bekämpfung dieses Virus, dann muss dieser Impfstoff allen weltweit zur Verfügung stehen. Punkt. Wenn er nicht so wichtig ist, dann ist er für uns eben auch nicht so wichtig. Also da glaube ich, wenn man das jetzt von so einem Standpunkt wie der Weltgesundheitsorganisation sieht, da kann es keine zwei Meinungen geben. Es sollen ja nicht alle Leute in Afrika zuerst geimpft werden. Es geht darum, dass 2 Milliarden Menschen, die besonders vulnerabel sind, dass die zuerst geimpft werden, und zwar weltweit. Und da kann eigentlich, glaube ich, wirklich niemand etwas gegen haben.
Herr Exokreischer, was würden Sie so einer Argumentation entgegenhalten? Letztendlich ist die europäische, die überalterte Bevölkerung in Europa wesentlich vulnerabler.
Also ich kann eigentlich im Endeffekt nur dem zupflichten, was Herr Engelhardt gerade gesagt hat. Wenn wir der Meinung sind, dass der Impfstoff wichtig ist, dann ist der weltweit wichtig. Die Zahlen waren vielleicht ein bisschen trügerisch, die wir am Anfang der Pandemie gesehen haben. Wir haben jetzt gesehen, dass in 2020 tatsächlich wesentlich mehr Menschen gestorben sind auf dem afrikanischen Kontinent als in den Jahren zuvor. Und diese Übersterblichkeit wird auch zu einem großen Teil auf Covid-19 zurückzuführen sein. Von daher ist es essentiell, dass wir die Menschen, die am meisten gefährdet sind, weltweit impfen und dass wir das so schnell wie möglich und auch so gleichzeitig wie möglich machen. Nur so können wir die Pandemie insgesamt besiegen. Ansonsten wird die Pandemie an sich länger dauern, auch wenn wir alle in Deutschland durchimpfen und dann erst 3, 4, 5 Jahre später die Menschen dem Rest der Welt. Die Pandemie wird so lange anhalten und das wird uns auf die Füße fallen. Sei es durch Mutationen, durch die wirtschaftlichen Auswirkungen, durch mehr Krisen, durch mehr Konflikte. Das kann nicht in unserem Interesse sein.
Frau Hasse, was glauben Sie, stehen wir jetzt am Anfang einer Entwicklung, die für mehr Gerechtigkeit bei der globalen Pandemiebekämpfung sorgen wird oder für weniger?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich möchte ja nicht so negativ wirken, aber im Moment bin ich so ein bisschen am Zweifeln, was die globale Gerechtigkeit betrifft und auch das multilaterale Handeln betrifft. Auch gerade, wir haben über die COVAX-Fazilität gesprochen, die so wie sie im Moment ist, nicht funktioniert leider. Stattdessen eben der Impfstoff Nationalismus grassiert und wir eigentlich eher wieder zurückfallen auf die nationalen Grenzen und den nationalen Egoismen. Insofern glaube ich, dass wir hier jetzt ganz, ganz dringend gegensteuern müssen und eben mit diesen Argumenten, die wir ja jetzt auch mehrfach genannt haben, wie wichtig es ist, die Pandemie zu überwinden und zwar weltweit, dass es eben aus Eigeninteresse wichtig ist, aber aus menschenrechtlicher Sicht, aus Menschenwürde geboten ist. Also insofern, ich würde mir eigentlich sehr wünschen, dass es zu mehr auch multilaterale Zusammenarbeit kommt. Wir sehen ja insgesamt im multilateralen System, nicht nur bei der Weltgesundheitsorganisation, insgesamt im UN-Entwicklungssystem, dass es hier große Schwierigkeiten gibt, sich viele Länder zurückziehen, nicht mehr darauf vertrauen. Und ich bin der Überzeugung, dass das eigentlich die Strukturen sind, die wir brauchen, um tatsächlich gemeinsam diese Pandemie, aber auch andere Krisen, in denen wir uns befinden und befinden werden, überkommen zu können.
Und um vielleicht was ganz Grundsätzliches nochmal zu sagen, Menschenwürde misst sich eben nicht statistisch, sondern für jeden einzelnen Menschen und jeden Einzelnen, der an Covid stirbt, egal ob er das in Afrika oder in Europa tut.
Impfstoff für die Welt, gehen die armen Länder leer aus? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Mareike Haase. Sie ist Referentin für internationale Gesundheitspolitik von Brot für die Welt. An Stefan Exokreischer, Direktor der Nichtregierungsorganisation One in Berlin, die sich der Bekämpfung der Armut verschrieben hat. Und an Marc Engelhardt, freier Journalist, Afrika-Experte in Genf. Am Mikrofon war Martin Durm.